Liebe Gemeinde, heute lassen wir uns für die Predigt vom Trauspruch leiten, der Brigitte und Manfred Furch vor 50 Jahren zugesprochen wurde. Mit dem Wort aus Psalm 25, Vers 4 blicken wir aber nicht nur zurück auf eure gemeinsamen Ehejahre und Wege, die ihr gegangen seid, sondern wir erlauben es auch diesem Gotteswort uns heute Morgen und für diese Woche und vielleicht sogar darüber hinaus in unser Leben hineinsprechen zu dürfen. Liebe Brigitte, lieber Manfred, ihr habt diesen Vers in eurer Einladung in zwei verschiedenen Übersetzungsvarianten abgedruckt. Vermutlich, um den unterschiedlichen Bedeutungsschwerpunkt, die einzelnen Worte haben, besser zur Geltung kommen zu lassen. Und ich habe sie deshalb mal auch in diesen beiden Varianten heute Morgen mitgebracht. Es ist gut, sich einem fremden Text auch nochmal mit unterschiedlichen Worten zu nähern, weil wir mit einer deutschen Übersetzung schnell uns auf eine Sache festlegen, die aber dem tiefgründigen Inhalt der Aussagen, die dahinter stehen im ursprünglichen Text, gar nicht unbedingt mit einer Aussage gerecht werden. Bei Luther klingt es so: Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. In der Guten Nachricht Bibel heißt es dann: Herr, zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Lass mich erkennen, was du von mir verlangst. Wir wollen diesen Vers heute Morgen ein bisschen mehr nachspüren, was eigentlich dahinter liegt. Beide Male aber steht hier der Weg im Mittelpunkt. Mit einem Weg verbinde ich die Vorstellung eines vorgezeichneten Pfades, den jeder für sich als Einzelner, ihr als Ehepaar oder wir vielleicht als Gemeinde nachzugehen hätten. Für mich klingt Weg dabei sehr eindeutig nach einer befestigten Straße, einer Strecke, die klar von der anderen Umgebung abgegrenzt ist. Und wenn ich das dann übertrage auf mein persönliches Leben, dann klingt das nach vorgegebenen Richtlinien für meine Lebensentscheidungen, die auf eine bestimmte Art und Weise beantwortet oder ausgeführt werden müssen. Fast so wie Handlungsanweisungen, und dann wäre es gefährlich, wenn ich davon abweiche oder rückwärts gehe. Hinter diesem hebräischen Wort Weg steckt allerdings mehr als das Bild von einer Straße aus Stein oder Beton oder dem sprichwörtlichen Holzweg, auf den man geraten könnte. Und interessant ist auch, dass hier gar nicht von einer Mehrzahl die Rede ist, zeige mir deine Wege, sondern der Psalmbeter betet darum: Herr, zeige mir deinen Weg, in der Einzahl. Das Besondere ist also hier, es ist nicht irgendein Weg, sondern es ist Gottes Weg. Und Gottes Weg, da klingt etwas an, etwas ganz eng, was ganz eng mit einem anderen biblischen Begriff verbunden ist. Und der ist für jüdische Ohren gleichbedeutend mit den Heiligen Schriften. Wenn wir vom Weg Gottes reden, dann klingt für jüdische Ohren auch immer an Gottes Wegweisung oder die Tora. Gottes Wort in seinen Geboten und auch in der Geschichte mit seinem Volk oder besser gesagt mit Repräsentanten seines Volkes gemeint sind Abraham, Isaak, Jakob, Mose, David. Gottes Wegweisung macht sich immer auch konkret an konkreten Menschen fest. Die Tora, Gottes Wegweisung, darf allerdings nicht verwechselt werden mit einem starren Gesetz, also mit einem in Stein gemeißelten Weg, als wäre der geradezu fixiert. Besonders jüdische Theologen betonen, dass man damit der jüdischen Bibel Unrecht täte. Wenn man das Gesetz, wie wir das vielleicht als christliche Zuhörer schnell tun, nur vom Verständnis vom Römerbrief von Paulus her lesen und denken, das Alte Testament ist Gesetz, und werten es damit ab und entdecken gar nicht mehr den Schatz, der darin liegt, in diesen Worten, in den Wegweisungen Gottes. Denn der Schatz liegt darin: Hier spricht Gott zu mir. Diese Erfahrung haben Abraham,
Isaak, Jakob und Mose gemacht. Und ich darf mit ihm im Gespräch sein. Diese Erfahrung habt auch ihr beide gemacht. Gottes Wegweisung ist etwas auf Gegenseitigkeit. Und wenn Gott sich mitteilt, dann entsteht Klarheit, vielleicht in Entscheidungssituationen oder in großer Not. Gottes Weg eröffnet Möglichkeiten, wo du keinen Ausweg siehst. Es ist ja gar nicht, läuft ja immer gar nicht immer so glatt, wie wir es gerade in dem Psalm 91 gehört haben, als guten Wunsch, als Segenswunsch, als Verheißung. Ihr habt ja auch die Erfahrung gemacht, dass es manchmal Situationen gab, wo ihr ganz dringend Gottes Wegweisung erbeten habt. Und auf Gottes Weg entstehen dann Chancen fürs Leben, die ich mir nicht selbst nehmen oder schaffen kann. Das ist der Schatz an Gottes Weg und seiner Wegweisung. Mit Tora, der Wegweisung Gottes, ist Gottes gnädige Herabneigung zu den Sündern gemeint. Obwohl sie sich weit weg vom Weg befinden, wir sind damit gemeint, mit Sündern, obwohl wir uns weit weg vom Weg befinden, beschenkt Gott uns mit seiner Willensäußerung. Auch diese Erkenntnis findet sich in dem Psalm, aus dem euer Trauspruch stammt. Psalm 25, Vers 8. Gut und gerecht ist der Herr, darum weist er den Sündern den Weg. Also ich hätte erwartet, dass dieser Vers weitergeht. Gut und gerecht ist der Herr, deshalb weist er den Gerechten den Weg. Aber auch schon hier im Alten Testament spricht Gott die Sprache, die später auch Jesus spricht. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Gerechten zu retten, bin nicht gekommen, um die Gerechten zu retten, betont Jesus. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu retten, sondern die Menschen, die voller Schuld sind. Das ist doch eine große Entlastung. Wenn der Psalmbeter betet, Herr, zeige mir deinen Weg, und er darf das bitten in dem Wissen und in dem Bewusstsein, es kommt nicht darauf an, dass du im Leben alles richtig machst, um Gott dadurch zu gefallen. Viel wichtiger ist es, dass du dir darüber bewusst bleibst, dass du gar nicht alles richtig machen kannst. Dass ihr auch in eurer Ehe gar nicht alles richtig machen konntet. Dass du viele Fehler machst. Dass du dabei Schuld auflädst. Möglicherweise sogar Schuld, über die du dir gar nicht bewusst bist. Dass du andere Menschen verletzt, erst recht, wenn du sie für ihre Schuld verurteilst und dir über ihre Lebensführung ein Urteil erlaubst. Aber dann, so verheißt es dieser Psalm, wenn du mit bußfertigem Herzen, das heißt übersetzt, wenn du dich mit Einsicht und Bereitschaft zur Umkehr an Gott wendest, dann findest du in ihm einen barmherzigen Gott, der sich gerne über Sünder erbarmt. Der Weg mit Gott verläuft also nicht in vorgegebenen Bahnen, von denen ich nicht nach rechts oder links abweichen könnte, sondern Gottes Wegweisung entspricht eher einem klaren Orientierungs- und Zielpunkt, auf den ich zusteuere. Wie bei einem Gipfelkreuz. Bei einer Bergwanderung ist auch nicht jeder Steig, nicht jeder Fußtritt vorgegeben oder vorgezeichnet. Sondern auf dem Weg zum Gipfel orientieren sich die Bergwanderer immer wieder am Gipfelkreuz. Und an manchen Stellen ist es eher ein Vortasten, Schritt für Schritt. Anders ist das ja bei Rettungsplänen, bei Rettungseinsätzen. Da mag das wirklich anders sein. Da müssen sich die Beteiligten nach klaren Vorgaben richten. Da müssen die Rettungswege eindeutig gekennzeichnet sein. Wenn es um Leben und Tod geht, da bleibt kein Spielraum für Entscheidungsfreiheit. Da müssen die Handlungsschritte einer festen Reihenfolge folgen. Ganz anders ist das bei Ausbildungsgängen und Schullaufbahnen. Das weißt du, Manfred, sicherlich sehr gut als jemand aus der Erwachsenenbildung. Da gibt es einen äußeren Rahmen, ja. Da liegen Ausbildungsziele fest. Aber es besteht doch eine gewisse Freiheit, wie diese erreicht werden können. Unterschiedliche Methoden und auch unterschiedliche Formen, Ausbildungsformen, Schulformen können zum gleichen Ziel führen. Auf die geistliche Ebene, also auf unser persönliches Leben mit Gott übertragen, heißt das: Ich besitze im Glauben kein absolutes Wissen um die richtigen Entscheidungen in jedem Moment, sondern ich besitze ein Vertrauen darauf, dass die Entscheidungen im Vertrauen auf Gott zu einem guten Ergebnis führen. Weil ich mit der festen Gewissheit lebe, und ich glaube auch, weil ihr mit der festen Gewissheit lebt, es gibt die Möglichkeit zur Kurskorrektur, solange ich bereit bin, auf Gottes Wegweisung zu hören. Was dafür spricht, dass die Bibel nicht von einem fertigen Plan für unser Leben ausgeht, den wir nur noch ausführen müssen, wir also gar keine Entscheidungsfreiheit mehr hätten, ist die Tatsache, dass der Psalmbeter überhaupt diese Bitte äußert. Der Psalmbeter bittet um die Willenskundgebung Gottes. Die Sache mit dem Weg Gottes, mit der Wegweisung, ist also ein lebendiges Geschehen, ein Dialog zwischen Gott und dir. Wenn schon alles schriftlich festgelegt wäre, dann wäre es überflüssig, mit Gott zu reden und auf ihn zu hören. Und auch diese Bitte hier in diesem Psalm. Wir müssten ja nur in die Blaupause gucken und entsprechend nachzeichnen. Ich glaube, wenn ihr zurückblickt, werdet ihr mir zustimmen, dass ihr es so nicht machen konntet, sondern dass sich immer wieder neue Entscheidungssituationen aufgetan haben und ihr vertrauensvoll entschieden habt unter Gebet. Denn offensichtlich geht es dem Psalmbeter hier um etwas anderes. Was der Beter sich erhofft, ist nicht nur ein Hinweisschild auf dem Weg zum nächsten Ziel und um das vielleicht noch auf dem kürzesten Weg zu erreichen, sondern worum es hier in diesem hebräischen Wort geht, ist eine tiefe Gotteserkenntnis. Und so haben wir es heute Morgen auch schon anklingen hören in der Übersetzung. Deine Wesensart, Herr, lasse mich wissen. Deine Wege lehre mich. Deine Wesensart, Herr, lasse mich wissen. Es geht um den einen Weg Gottes. Wenn wir nach dem Weg Gottes fragen, dann geht es um Gottes Art und Weise, wie er Dinge sieht und tut. Also um sein Wesen, das ich erkennen möchte. Und deshalb heißt das für mich zweitens: Gottes Wesen bringt dich auf die richtige Spur. Nicht vielleicht irgendein vorgezeichneter Fahrplan oder Streckenplan, den ich losgelöst von Gott dann auch abarbeiten könnte, sondern es geht hier um meine ganz enge und feste Anbindung an den Gott, mit dem ich rede. Der Beter ist nicht an kurzfristigen Lösungsvorschlägen für bestimmte Situationen interessiert, sondern es geht ihm darum, Gottes Wesenart zu erkennen, zu durchdringen. Denn wenn ich weiß, was das Wesentliche ist, worauf es Gott ankommt, dann werden mir die Entscheidungen im Leben leicht fallen. Dann wird es mir im Nachhinein auch nicht schwer sein, vielleicht im Rückblick manche Wege als Fehleinschätzung zu beurteilen. Das Wesentliche gibt Orientierung, wie ein Kompass. Im Wesentlichen finde ich Orientierung. Und in diesem Verständnis von Gottes Weg und Gottes Wegweisung entdecke ich einen Freiraum. Bietet sich für die Lebensführung, für das Eheleben ein Freiraum für eine größere Gelassenheit. Denn dann hängt das Gelingen deines Lebens und auch eurer gemeinsamen Ehe nicht mehr an der einen oder anderen kurzfristigen Entscheidung, vielleicht noch nicht mal an grundlegenden Weichenstellungen wie der Berufswahl, sondern dein Leben und auch die Beziehung in eurer Ehe, die ist gelungen, wenn du tiefer schaust, wenn ihr dahinter schaut. Es gibt etwas viel Tragenderes und Wesentlicheres als die eine oder andere Lebensentscheidung, die dir in dem Moment so wichtig und entscheidend und dringend erscheint. Entscheidend ist vielmehr, und in unseren Gesprächen, die wir vor diesem Sonntag geführt haben, klang das für mich auch durch, dass das für euch auch so war. Entscheidend ist vielmehr, ob ihr diese Entscheidungen im Vertrauen auf Gott getroffen habt. Entscheidend ist vielmehr für dich, ob du die Entscheidung im Vertrauen auf Gott triffst. Entscheidend ist, dass ja auch das Gelingen deines Weges, deines Lebens, nicht von deiner richtigen oder falschen Entscheidung abhängt, sondern vom Segen Gottes, dass er deine Wege segnet. Und Gott kann aus deiner Entscheidung für links einen gelingenden Weg werden lassen, genauso wie aus deiner Entscheidung für rechts. Und so könnt ihr beide heute im Rückblick auch kritisch auf manche Entscheidungen in eurem Leben zurückblicken, ohne damit das Ganze in Frage zu stellen. Manche Entscheidung war ja gar nicht von vornherein klar. Das musste erst reifen und wachsen. Es war mal mehr oder mal weniger deutlich, was dran ist. Angefangen damit, welche Wege, im wahrsten Sinne des Wortes, es waren, bis ihr als Partner tatsächlich zueinander gefunden habt. Der Weg der Findung des Termins für eure Hochzeit. Den Weg, oder hier müsste ich besser sagen, die Wege der Berufswahl und deiner Fortbildungen, Manfred, und eurer Wohnorte. Bis hin zu der Frage, wer eigentlich in eurer Partnerschaft die Entscheidungen trifft, beziehungsweise wie ihr gemeinsam zu Entscheidungen kommt. Manche dieser Entscheidungen hat eure Beziehung in der Ehe auch auf die Probe gestellt. Es gab lange Phasen der Fernbeziehung durch die berufliche Weiterbildung von Manfred. Und das war nicht immer leicht wegzustecken für dich, Brigitte, als junge Mutter mit eigenem Hausstand. Und ihm dann sozusagen immer hinterher zu ziehen. Und dennoch ist das rückblickend euer gemeinsamer Weg, der euch als Ehepaar auch in eurer Partnerschaft geprägt hat. Ihr habt durch Krisen hinweg euren Weg suchen müssen. Ihr habt aus dieser Erfahrung heraus zu schätzen gewusst, was ihr aneinander habt. Und dann, in Situationen, in denen ihr durch äußere Umstände bis zum Rand eurer Kräfte gefordert wurdet, wusstet ihr, dass ihr euch aufeinander verlassen könnt. Das war keine billige Selbstverständlichkeit, sondern eine zum Teil schmerzlich erworbene Gewissheit, dass ihr auf euren Wegen, und wenn sie noch so herausfordernd wurden, zueinander steht. Und in all dem habt ihr es so gemacht, wie es uns der Psalmbeter vormacht. Auch der Beter der Bibel weiß um die Herausforderungen des Lebens. Er geht nicht blauäugig durchs Leben. Er nimmt es sich sogar heraus, darüber zu klagen und die Beschwernisse zu betrauern. Aber er tut das mit einem großen Grundvertrauen auf seinen Gott und seinen Herrn. Ihr beide, Brigitte und Manfred, habt in eurem Leben und in eurer Ehe stets daran festgehalten und darauf vertraut, dass ihr mit der Wegweisung Gottes im Leben mutige Schritte gehen dürft. Auch wenn ihr am Anfang noch nicht wusstet, wo der Weg hinführt. Wir wollen es euch nachtun und auf den vertrauen, der uns führt. Schritt für Schritt auf den vertrauen, der auch Umwege mitgeht, neue Orientierung schenkt. Und so wünsche ich dir, jedem und jeder heute Morgen, so wünsche ich dir, dass du es vertrauensvoll glauben kannst. Mit diesem Gott komme ich ans Ziel. Amen.